Ich möchte vielleicht vorab, bevor wir zu dieser schwierigen Thematik gehen, der charismatischen Bewegung, ein paar Dinge vorausschicken. Es ist unmöglich, in einer kurzen Zeit jedes Thema anzusprechen. Darum ist es mir sehr wichtig, dass ich vorab ein paar Dinge ganz klarstelle, geistlich. Ich glaube von ganzem Herzen an die wörtliche Inspiration der Bibel. Ich bin also völlig überzeugt, dass die Bibel wörtlich von Gott inspiriert eingegeben wurde. Und mir geht es heute Abend darum, dass das Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Ich habe darum auch diese Bitte, liebe Geschwister, liebe Freunde, glaubt mir heute Abend nichts, sondern prüft alles vom Worte Gottes her. Ich lege keinerlei Wert darauf, dass menschliche Meinung weitergegeben wird, sondern ich hoffe, dass der Herr uns Gnade gibt, dass wir das Wort studieren können auf diese schwierigen Fragen hin. Um das zu erleichtern, habe ich etwas mitgebracht. Das ist ein Studienmanuskript, wo in der Regel jede Bibelarbeit, die wir auch in diesen zwei Tagen, so der Herr will, anschneiden werden, ausführlich dargelegt ist. Ich werde in der Regel keine Lehre weitergeben, die hier nicht schriftlich vorliegt und nachgeprüft werden kann. Ich habe ca. 300 dabei. Ich hoffe, das reicht. Wenn es je nicht reichen würde, einfach die Bitte, dass ihr es gegenseitig kopiert. Ich konnte nicht mehr in der Schnelle der Zeit auftreiben. Gut. Ich bin mir auch vollkommen bewusst, dass ein Mensch nicht nur vom Verstand her reagiert, sondern auch vom Gefühl her, von seinen Erfahrungen. Wir kommen hier in Kollision oft mit dem Worte Gottes. Ich möchte etwas vorausschicken. Wenn wir die Bibel studieren, dann sehen wir im Alten Testament, wie Isaak von Jakob betrogen wird. Es war für mich immer faszinierend, wie hier die Schrift uns mitteilt, dass Isaak sagt, er fühlt den Esau, aber der Mann war Jakob. Und dann sagt die Schrift ganz nüchtern und sachlich, aber die Stimme ist die Stimme Jakobs. Das heißt, an der Stimme, das ist hier ein Bild auf das Wort Gottes, hätte er die Wahrheit erkannt, das Gefühl, die eigene Meinung hat ihn betrogen. Und das möchte ich betonen, bevor wir hier weitergehen. Es geht hier nur in letzter Konsequenz darum, was das Wort Gottes lehrt. Und was mir genauso wichtig ist, ich bekomme oft zu hören bei solchen Vorträgen, wie vereinbart sich so eine harte Rede in manchen Dingen mit der Liebe Gottes. Und die Bibel sagt so nüchtern und sachlich, die Liebe freut sich der Wahrheit. Es ist nie Liebe, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Und aus dem Grund möchte ich betonen, ich habe viele Brüder und Schwestern, die in der Pfingst- und charismatischen Bewegung drin sind. Und ich selber weiß, dass man Pfingst- und charismatische Bewegung nicht trennen darf. Und ich liebe die Brüder und Schwestern immer noch. Aber es erspart mir trotzdem nicht, in aller Deutlichkeit die Wahrheit über manche Dinge zu sagen. Es hat nichts mit zu tun, dass ich die Geschwister nicht lieben würde. Das vorab, wenn das manchmal so vielleicht einseitig dann herauskommt. Kirchengeschichtlich ist es auch sehr wichtig zu sehen, dass Mangelerscheinungen in biblischer Lehre immer zu Verirrungen führen. Als zum Beispiel die Gemeinde Jesu und auch die traditionelle Christenheit das tausendjährige Reich nicht mehr gepredigt hat, entstand spontan die Sekte der Zeugen Jehovas. Der Katholizismus ist nichts anderes wie eine Nachäffung des Hohepriesterdienstes Jesu, weil man den Hohepriester im Himmel nicht mehr erkannt hat. Und ich denke, es ist darum von sehr großer Bedeutung, nicht nur biblisch zu zeigen, was falsch ist bei der Charismatik, bei der charismatischen Bewegung, sondern noch wichtiger zu zeigen, wo ist die echte Wahrheit. Mir geht es nicht nur darum, abzuwehren, sondern mir geht es im tiefsten Grunde darum, dass die Bibel mit ihrer Lehre über die Fülle des Heiligen Geistes zum vollen Recht kommt. Und das ist auch das Ziel vom Herrn her, dass am Ende unserer zwei Tage klar ist, Wo ist die Fülle des Heiligen Geistes? Dass jeder weiß, was er zu tun hat, dass er in der Fülle des Geistes leben kann, ohne diesen Verführungen anheimzufallen. Ich möchte auch betonen, dass Gott Wunder tut, ist für mich keine Frage. Ich glaube an die Geistesgaben, aber eben nur so, wie die Bibel es zeigt. Und vielleicht das letzte, sehr wichtige Sache. Wenn die Posaune keinen klaren Ton gibt, sagt die Bibel, rüstet sich niemand zum Kämpfe. Ich werde also in diesen zwei Tagen nicht zurückhalten aus taktischen Gründen, sondern ich werde mein Herz ausschütten vor euch, um offen und ehrlich zu zeigen, wie ich von der Bibel her überzeugt bin, wie es ist. Aber ich bin kein Papst. Ich bin jederzeit bereit, eine Meinung, wenn sie biblisch glasklar begründet wird, zu korrigieren. Aber meine Bitte ist einfach hier vorab, dass wirklich alles nachgeprüft wird, ist mein tiefstes Anliegen. Weil das Thema so gefährlich ist, dass man sich nicht leisten kann, einen Millimeter von der Bibel wegzugehen. Das vorab. Ja, bevor ich dann beginne, ich habe mir so gedacht, dass ich zuerst erzähle, wie mein eigener Weg von der Bekehrung her in die Pfingst- und charismatische Bewegung hineinging, wie mich der Herr wieder herausgeführt hat. Das heißt, ich werde nicht aus der Theorie erzählen, sondern ich habe selber jahrelang in Zungen geredet. Ich habe jahrelang geweissagt und ich hatte auch so etwas Ähnliches wie die Gabe der Krankenheilung. Und nach dieser kurzen Vorstellung, nach diesem Zeugnis, geht es mir hauptsächlich heute Abend um die Lehre der Geistestaufe, um die Lehre des Heiligen Geistes innerhalb der Heilsgeschichte. Das heißt, wie handelt Gott innerhalb der Heilsgeschichte? Und vor allem noch um Zeichen und Wunder. Ich möchte auch gleich betonen, ich bin kein übertriebener Dispensationalist. Ich glaube, dass alles in der Bibel, wo drüber steht, dass der Herr Jesus zu seinen Jüngern redet, für uns Gläubige aus den Nationen gilt. Ich möchte es vorab ganz klar betonen. Ich bin überzeugt, dass die Bibel unterschieden werden muss, geteilt werden muss. Aber eines ist ganz klar. Teile der Bibel wie die Bergpredigt sind eindeutig für die Gläubigen des Neuen Testamentes. Auch der Hebräerbrief, diese Dinge betreffen nicht die Sondergruppe der Juden, sondern uns alle. Ohne Frage. Das vorab. Gut, vielleicht noch kirchengeschichtlich zur Unterscheidung zwischen Pfingst und charismatischer Bewegung. Diese Frage wird sehr oft gestellt. Was ist der Unterschied? Ich möchte kurz kirchengeschichtlich zeigen, wo die Pfingstler und Charismatiker erschienen sind. Die erste Pfingstbewegung erschien ca. 160 bis 190 nach Christus und war ein Priester der Kybele. Das heißt, es war ein unsittlicher Fruchtbarkeitskult und dieser Mann hieß Montanus. Er hatte, wie es typisch ist für alle schwärmerischen Linien, zwei Prophetinnen, Prisca und Maximilla, und sie weissagten, dass der Untergang der Welt kommen würde und dass der Tod der Prophetinnen spätestens die Wiederkunft des Herrn Jesus auslösen würde. Und es gab damals Verirrungen und auch der große Theologe Tertullian wurde von dieser Bewegung mitgerissen. Wir finden dann durch die ganze Kirchengeschichte immer wieder pfingstliche Äußerungen. Und das Interessante ist, plötzlich taucht in der Kirchengeschichte auch eine charismatische Bewegung auf. Eine katholisch-charismatische Bewegung. Ich möchte hier einen riesen Sprung machen, so um die Reformation. Hier taucht plötzlich jemand auf wie Ignatius von Loyola, der Phänomene hatte, Gaben, die eindeutig okkult waren. Er konnte zum Beispiel angeblich sogar über dem Boden schweben. Es gab hier Heilige, die Katharina von Siena, die heilige Teresa, die hatten Geisterlebnisse, Visionen, Gesichte. Sie trank im Geiste aus den Wunden Jesu. Einer der Heiligen, der stieß ein Engel, eine Lanze durch das Herz und sie sagte, es wäre ein wunderschönes Gefühl. Also Charismatik auf katholischer Seite. Zur Zeit Luthers, Thomas Münzer, ein fürchterlicher Verführer, der von der Bibel wegging und der lehrte, wenn es um die Bibel ging, hatte einen Wahlspruch, ein schrecklicher Spruch. Bibel, Bubel, Babel war sein Wahlspruch. Er verachtete die Bibel. War ein extremer Charismatiker und Pfingstler. Und zur gleichen Zeit tauchten die Zwickauer Propheten auf und wurden damals vom Reformator durch die Bibel abgewehrt. Auch zur Zeit von Zinzendorf gab es den Prediger Rock hier bei uns in Stuttgart, einen absoluten Charismatiker, sprich Pfingstler. Man sagte damals nur anders. Sie hatten sogenannte Konvulsionen, das heißt, sie wurden erschüttert und zitterten im Geist und hatten dann Weissagung. Das heißt, eine Rede in der Form, so spricht der Herr. Dann in der neueren Zeit die Quäker. Das innere Wort der Erleuchtung ging ihnen höher als das geschriebene Wort der Bibel. Und das ist immer das Zeichen dieser Bewegungen. Und dann vor allem in der Neuzeit eben Irving, die Irvingianer, aus dieser Gruppe entstanden dann letztendlich die Neuapostolischen, diese Sekte. Und diese Gruppe, die ursprünglich katholisch-apostolischen Gemeinden, die wirken bis heute in Deutschland noch hinein in unsere evangelischen Kreise. Zum Beispiel der Verlag Edel in Marburg ist ein Verlag, der die Schriften dieser Richtung noch publiziert. Genauso gehört ein Mann wie der Otto Siegfried von Bibra zu dieser Gruppe. Ich möchte das auch vorab sagen, ich werde ganz klar Namen sagen. Es bringt nichts, wenn man hier hinterm Rücken redet. Gut, und dann eben 1900, wenn man es ganz genau nennt, am 1. Januar 1901 in der Bibelschule in Topeka, der Aufbruch der Pfingstbewegung. Mit einem Schlag erscheint hier Zungenreden. Das unendlich lang nicht mehr gab, plötzlich reden Menschen in Zungen. Aufgrund von einer falschen Lehre. Der Bibelschullehrer gab die Aufgabe, man sollte untersuchen, was Geistestaufe für ein Zeichen hätte. Und dann kamen die Bibelschüler irrtümlicherweise darauf, dass es das Zungenreden wäre. Und aufgrund von dieser Bewegung geschah dann der pfingstlich-charismatische Aufbruch um die Jahrhundertwende 1906 in der Azusa Street in Los Angeles. Und von dort ging die Pfingstbewegung wie ein Lauffeuer um diese Welt, kam nach Deutschland zu Jonathan Paul über den Prediger Meyer. Und dann entstand hier aus der Heiligungsbewegung die Pfingstbewegung. Die Pfingstbewegung hätte keine Chance gehabt, wenn die deutsche Heiligungsbewegung eine klare Lehre gehabt hätte. Und das ist auch mein Problem. Wenn ich hin und her, ich bin viel unterwegs in die Gemeinden komme, ich sehe immer ein Problem. Das ist Lehre, biblische Lehre. Und das Testament des Apostels Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 1, das ist praktisch sein Vermächtnis an uns Gläubige, sein letzter Brief. Er schreibt hier in Kapitel 4, Vers 1, ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also das Programm des Paulus lautet für die Gemeinde Wort Gottes. Und vom Wort Gottes her biblische Lehre. Aber ich möchte betonen, nicht Orthodoxie, tote Lehre, sondern biblische Lehre und daraus folgend eine ganz klare Hingabe an den Herrn Jesus. Das heißt auch das Praktizieren des erkannten Wortes Gottes. Und das war 1900 um die Jahrhundertwende überdreht, lehrmäßig. Dann, das war alles noch Pfingstbewegung. Ab 1901, das nennt man die weltweite Pfingstbewegung. Und dann kam 1960 ein anglikanischer Priester, das ist eine halbkatholische Richtung, kam zur Geistestaufe, Dennis Bennett. Und über diesen Mann kam in Amerika die charismatische Bewegung in die evangelische Kirche. Sie kam dann nach Deutschland durch Leute wie Arnold Bittlinger. Und vor allem hat ihre Rolle gespielt eine Frau namens Agnes Sandford. Und dann war plötzlich der evangelikale Raum von einer pfingstlichen Richtung beeinflusst. 1966, dann der Aufbruch der katholisch-charismatischen Bewegung in einer Universität in den USA. Und dann mit John Wimber der Ausbruch der dritten Welle. wo plötzlich alle Kreise, die bisher nicht erfasst wurden, von dieser pfingstlich-charismatischen Richtung erfasst werden. Und David du Plessis, man könnte sagen, der wirkliche Kopf im Hintergrund der charismatischen Bewegung, er sagte etwas Erschütterndes. Er sagte, wir erreichen mit unserer Charismatik alle Kreise, bis auf eine Gruppe. Eine Gruppe erreichen wir nicht. In dieser Gruppe haben wir nicht einen einzigen gewinnen können. Er sagt, es sind die Fundamentalisten, die das Wort Gottes teilen, heilsgeschichtlich. Das ist das Ziel eigentlich für diese Tage, zu lernen, wie die Bibel geteilt werden muss und was dann daraus folgert, lehrmäßig für pfingstliche und charismatische Dinge. Der Unterschied also vom Pfingstler ist ganz einfach, ein Pfingstler ist ein Freikirchler, er hat eine eigene Versammlung, hat in der Regel Erwachsenentaufe, und ein Charismatiker ist jemand, der bleibt drinnen in seiner Kirche. Der bleibt in der katholischen Kirche, er bleibt in der evangelischen Kirche, er bleibt in der Brüderbewegung, er bleibt ein Baptist, ein Methodist und praktiziert die gleichen Gaben wie der, der in der Freikirche ist. Das ist der ganze Unterschied. Das heißt, ein Charismatiker ist ein innerkirchlicher Pfingstler und jemand, der in die Pfingstbewegung geht, ist freikirchlich. Aber beide haben die gleiche Lehre in der Regel, mit Schattierungen und die gleichen Praktiken. Und jetzt kommt natürlich mein großes Problem. Es gibt leider nur zwei Möglichkeiten. Es gibt keine dritte. Entweder ist dieser große Aufbruch, der hier seit Jahren geschieht, auch in den evangelikalen Kreisen, der mit Zungenreden, mit Weissagung, mit Zeichen und Wundern hier praktisch begleitet ist, entweder haben wir hier die große Erweckung der Endzeit, oder aber wir haben die schreckliche Verführung aus 2. Thessalonicher 2, von der die Bibel sagt, dass sie dem Antichristen den Weg bereitet. Und das dürfte das große Problem sein, lehrmäßig, ganz klar zum Schluss zu kommen. Entweder ist es die Erweckung oder es ist die Verführung. Ich musste diese Frage für mich persönlich selber klären. Ich hoffe, dass der Herr uns Gnade gibt, dass wir sie in letzter Konsequenz in diesen zwei Tagen klären können. Gut, so viel vorab. Ich kam 1974 zum Glauben. Ich bin Jahrgang 51, also 42 Jahre alt im Oktober. Bin verheiratet, habe 3 Kinder und bin noch voll berufstätig auf der Bank. Und ich kam in einem sehr behüteten Elternhaus, in einem Geschäftshaus zur Welt und wurde eigentlich traditionell evangelisch erzogen. Mit Kinderkirche, mit allem drum und dran. Ging dann in den Flegeljahren, so mit 14, 15, 16, ging ich in die Welt. Und zwar absolut. Und kam dann bei einer Evangelisation von Jugend für Christus zum Glauben. Ich erlebte damals eine tiefgreifende Buße und Veränderung meines Lebens, die dann drin, auch drin mündete, wirklich sein Leben vor Gott und Menschen in Ordnung zu bringen. Ich war damals ein brennender Gläubiger. In der ersten Liebe, wir waren im Kreis des CVJM und wir hatten so etwas Ähnliches wie Erweckung. Es kamen viele junge Leute zum Glauben. Ich habe es seither nie mehr in solch einer Form erlebt. Wir saßen zusammen, junge Leute. Ich war damals mit 22 einer der Ältesten von der Gruppe. Die Jüngsten waren 15. Und fast an jedem Sonntag in diesen kleinen Gesprächskreisen kam es zu Bekehrungen. Es hat sich gezeigt im Nachhinein, dass doch etliche dieser Bekehrungen echt waren. Aber wir hatten ein Problem, wir hatten keine Lehre, gar keine. Die Führungsleute des CVJMs waren nicht bekehrt, sie waren nicht wiedergeboren. Wir hatten dauernd einen einzigen Streitpunkt, das war die Heilsgewissheit. Wenn wir sagten, wir sind sicher, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir dem Herr Jesus gehören, dass wir mit Gott versöhnt sind, dann sagten uns die Leute, nein, das gibt es nicht. Und zwar dauernd war hier Ärger. Und dann passierte bei mir persönlich etwas. Die erste Liebe ging ungefähr nach einem halben Jahr zurück. Ich hatte keine Lehre. Ich las damals Gute Nachricht und Lutherbibel 1912. Das sind ja sicher zwei Extreme. Niemand zeigte uns, wie man mit der Bibel umgeht. Wir waren kindlich einfältig. Und in der Phase habe ich mich dann zerrieben an den Auseinandersetzungen mit den Leuten im CVJM. Und als wir richtig enttäuscht waren, der Teufel weiß immer, wenn ich und wenn du enttäuscht bist. Als wir wirklich enttäuscht waren, dann kam plötzlich etwas Faszinierendes. Es war so circa ein Jahr nach meiner Bekehrung. Ich habe mich 3 Monate nach der Hochzeit mit meiner Frau bekehrt. Und über eine Freundin von ihr, von der Kinderkirche, bekamen wir Kontakt zu der Volksmission Entschiedener Christen. Es war damals, zu der damaligen Zeit, eine sehr gemäßigte Pfingstgemeinde, die sehr pietistisch eigentlich geprägt war. Und diese Leute hatten plötzlich etwas, das ich suchte von ganzem Herzen. Sie waren nicht so trocken und nicht so kritisch und nicht so, ich sag's einmal, vertrocknet wie die CVJMler. Sondern diese Leute, die waren fröhlich. Sie hatten Freude. Sie hatten Gottesdienste, wo zum Beispiel auch mal geklatscht wurde. Wo gekniet wurde zum Beten, wo man zu Gott schrie wie ein kleines Kind, ohne Hemmungen, ob andere zuhören. Also hier war keine so fromme Fassade. Wenn man sich auf der Straße traf, nahm man sich in den Arm und der eine Bruder sagte, preis dem Herrn, und der andere hat mit dem gleichen Ausdruck geantwortet. Hier war, es war für uns junge Leute wie Balsam, faszinierend. Und wir fragten uns, was habt ihr, was wir nicht haben? Und man hat uns nach kurzer Zeit erklärt, wir haben die Geistestaufe. Die Taufe im Heiligen Geist. Mir wurde das folgendermaßen beschrieben, dass es das Erlebnis aus Apostelgeschichte 2 wäre. Dass nach der Bekehrung ein zweites Erlebnis käme, das punktuell ist, das also auf einmal geschieht, und zwar folgendermaßen. Dass eine Kraftwelle mich oben am Scheitel erfasst und dann mein ganzes Leib durchströmt bis zu der Fußsohle. Und in dem Moment, wie die Kraft Gottes in mich einströmt, dann beginnt der Gläubige auf dem Höhepunkt dieses Krafterlebnisses in einer Fremdsprache zu reden, die er nie gelernt hat. Das sogenannte Zungenreden. Und ab diesem Zeitpunkt kann er das tun, sobald er es will. Und von dieser Stunde an, als ich das hörte, und ich hörte dann das erste Mal Zungenreden, ich hörte das erste Mal Weissagen, dass jemand aufstand in der Gebetsgemeinschaft und plötzlich redete, so spricht der Herr. Also in der Ich-Form, wie wenn der Herr Jesus reden würde. Wir sind vor Ehrfurcht erstarrt. Und von dieser Stunde an hatte ich nur noch einen Wunsch, ich will die Taufe im Heiligen Geist. Ich lag auf den Stühlen in der Gebetsstunde und schrie zu Gott, taufe mich im Heiligen Geist. Es begann ein fürchterlicher Kampf. Ich habe mich dann vom CVJM getrennt mit einer kleinen Gruppe. Und wir waren überzeugt, hier ist die wahrhafte Gemeinde Jesu. Ich habe dann die Geistestaufe gesucht mit allem, was ich hatte, aber ich habe sie nicht erhalten. Und in der Phase geschah dann etwas Schreckliches. Ein Heilungsevangelist aus dem Elsass, der Mann heißt Scherb Peter Schmidt, legte mir die Hände auf. Und in dem Moment, wie dieser Scherb Peter Schmidt mir die Hände auflegte, lief der Film meines Lebens vor mir ab. Ich sah plötzlich Dinge der Vergangenheit in meinem Leben. Ich war wie unter Starkstrom. Es war in der Festhalle, ich denke in Endingen oder in Erzingen, irgendwo so ein Teil von Balingen. Ich war wie unter Starkstrom. Ein ungeheures geistliches Erlebnis, aber ich hatte die Zungenrede nicht, folglich war es noch keine Geistestaufe. Aber ich habe etwas mitgenommen von dieser Versammlung, von dieser Kraftwirkung. Von der Stunde an haben sich ganz langsam, so latent, so unterschwellig, Lästergedanken eingestellt. Und es war am Ende so weit, dass ich nicht mehr die Bibel aufschlagen konnte bei der Szene der Kreuzigung Jesu. Die Lästergedanken haben mich überfallen wie wilde Tiere. Ich konnte sogar sagen, ob der Lästergedanke von links, von rechts, von unten, von oben kommt. Und ich war am Rand des Wahnsinns. Ich war am Rand der Psychiatrie. Ich habe mich zerrieben in diesen Problemen. Ich weiß nicht, ob es noch Menschen gibt, die so viele Stunden in der Seelsorge zugebracht haben wie ich. Ob es noch mehr Leute gibt, die so krankhaft das Lösungsgebet gesucht haben, über die so oft gebetet wurde, wo so oft geboten wurde im Namen Jesu. Ich habe das alles durchgemacht bis in letzte Konsequenz. Aber das Problem war, ich wurde innerlich nicht stabil, sondern blieb gleich psychopathisch. Aber dann kam die große Stunde im Frühjahr 76. Auf dem Kniebiss, das ist eine Freizeit der Volksmission, die extra dazu gemacht wird, dass die Gläubiger Geistestaufen und Geistesgaben erhalten. Und in dieser Versammlung, da habe ich jede Sünde, die ich kannte, die letzte Sünde meines Lebens habe ich in der Seelsorge, selbst die Gedankensünde, habe ich wirklich auf den Tisch gelegt und ehrlich geoffenbart. Mit dem einen Wunsch im Herzen, Geistestaufen. Und nach 3 Tagen war es soweit. Nach 3 Tagen erhielten meine Frau und ich zusammen auf dem Stuhl sitzend die Taufe im Heiligen Geist. Kein besonderes Erlebnis, aber wir konnten mit einem Schlag in Zungen reden, in einer Fremdsprache, die wir nie gelernt hatten. Es begann, dass die ganze Versammlung im Chorgebet, alle zusammen gebetet hatten, ein Teil in Zungenrede, ein Teil in Deutsch. Und als dann die Seele richtig aufgewühlt war, sagte der Prediger, stopp, jetzt höre in dich hinein, wenn du etwas hörst, dann sprich es aus. Ich habe in mich hineingehört und hörte Laute. Ich habe es ausgesprochen und derselbe Sekunde war eine Sprache da, die ich selber nicht kannte. Ich konnte die Sprache aber jederzeit reden. Die Brüder kamen dann, haben das sich angehört. Und da kam eine ganz klare Aussage, die Zungenrede ist echt, du bist geistgetauft. Nur war ein Problem. Ich wurde durch diese Geistestaufe innerlich nicht stabil. Im Gegenteil. Ich wurde so anfällig gegen jede Form von Okkultem, dass ich nur noch in Angst und Zittern lebte. Ich wusste ja nicht, was tun. Ich habe dann Hilfe gesucht bei einer anderen Gruppe, und zwar bei den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums. Das ist mit die aggressivste pfingstlerische Gruppe, die es gibt. Es sind Charismatiker, die kommen aus Armenien. Demos Schakarian, er ist vor kurzem verstorben. Und ich bekam dann Kontakt und wurde dann außerdem, dass ich ein Pfingstler war, der in Zungen redete, wurde ich noch Charismatiker. Dabei war der Kontakt zu den Charismatikern schon vor meiner Geistestaufe, war schon vorher. Und ich war dann etliche Zeit Pfingstler und Charismatiker. Ich erhielt dann in einer zweiten sogenannten Wartestunde, erhielt ich die Gabe der Weissagung. Plötzlich konnte ich aufstehen und auch sagen, so spricht der Herr. Es geschah was ganz Seltsames in der Gebetsgemeinschaft. Mein Herzschlag ging von der Brust weg in die Halsschlagader. Und in dem Moment, wie das passierte, wusste ich, jetzt kommt diese Botschaft. Und plötzlich hatte ich in meinem Kopf Wortfetzen. Ich habe dann nur im Glauben das ausgesprochen und dann wurde meine Stimme verwandelt. Die wurde auf eine andere Ebene gezogen, war mit Kraftwirkungen begleitet. Und ich konnte dann eine Botschaft abgeben, so spricht der Herr, und es lief. Und ich habe dann gemerkt bei der Botschaft, wenn es nach unten ging vom Kraftfeld her, da habe ich Amen gesagt oder so spricht der Herr und habe aufgehört. Dabei muss ich sagen, in der Regel sagt man nicht Amen, sondern oft beginnt die Weissagung, so war es bei mir in der Regel fast immer, oder ich denke sogar ohne Ausnahme immer, man beginnt einfach zu reden. Meine Kinder, mein Sohn, in der Ich-Form, dass man hier vortäuscht, dass der Herr Jesus einen als Medium benutzt und schließt dann ab mit der Form, so spricht der Herr. Parallel dazu hat aber Gott etwas gesehen. Ich hatte in meinem Herzen nur einen Gedanke, Gott zu dienen von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Und in der Phase, da geschah dann etwas. Parallel zu allen diesen Entwicklungen waren wir ein Jugendkreis, der so groß wurde, dass wir etwas tun mussten. Und zwar bei diesem Jugendkreis waren plötzlich kleine Kinder unterm Tisch. Dann war es uns spätestens klar, dass wir kein Jugendkreis mehr sind. Wir haben dann einen Hauskreis gemacht bei uns in der Gemeinde, in der Volksmission. Und haben hier die Bibel studiert. Und ich habe in meiner Verzweiflung, weil diese Geistestaufe und auch die Geistesgaben mir keine Ruhe brachten, mir nicht den ersehnten Herzensfrieden brachten, die völlige Ruhe in Christo, die kannte ich nicht damals, habe ich etwas gemacht, was Notwehr war. Aber heute muss ich sagen, war es meine Rettung. Der Herr brachte mich so weit, dass ich die Bibel studiert habe, Tag und Nacht. Nicht mit dem Gedanken, in der Bibel Lehre kennenzulernen, sondern mit dem Gedanken, je mehr ich Bibel lese, je stabiler werde ich. Ich las in der Phase 30 Kapitel am Tag. Und ich habe sie nicht runtergeleiert. Ich habe die wirklich gelesen. Meine Frau sagt heute, in den ersten Ehejahren kenne ich dich nur auf dem Sofa sitzen mit aufgeschlagener Bibel. Was anderes hast du nie, konnte sich nicht erinnern. Es war das primäre Merkmal. Ich habe eine spätere Phase gehabt, da habe ich 50 Kapitel in der Verzweiflung gelesen. Es hatte einen Vorteil, es hat sich langsam Bibelwissen gebildet. Und jetzt mittendrin in meiner Not, immer noch instabil, ich habe zwischenzeitlich sogar Bibelstunden gehalten in der Volksmission. Ich war dann später, Jahre danach, heute würde man sagen Ältester, damals war es der Brüderrat. Und in der Phase hörte ich dann, nachdem ich schon stabil geworden war und sogar zum Hauptbrüderrat der Volksmission in Stuttgart gehörte, das war so ein Gremium von 80 Predigern und Laienbrüdern, in der Phase hörte ich eine Kassette von einem Mann, der heute sehr viel von sich Rede macht, Horst Schaffranek. Und dieser Mann sagte etwas, das mich völlig aus der Bahn warf. Er sagte auf einer Kassette, ob ich im Schwimmbad bin oder beim Abendmahl, meine Stellung zum Herrn ist gleich. Ich bleibe gleich in ihm. Das war ja meine Sehnsucht. Ich sprang auf, ich kann mich noch sehen damals, ich sprang auf und war erregt und sagte, das will ich auch. Und mir fiel auf der Ausdruck, den er verwendete, in Christo. Und von dieser Stunde an studierte ich die Bibel konzentriert auf den Ausdruck hin, was es heißt, in Christo zu sein. Und je mehr ich hier studierte und ich trug alles, was ich erkannte, in den Hauskreis mit hinein, in diese Bibelarbeiten, je mehr ich das erkannte, je mehr wurde mir etwas klar, und zwar aufgrund von der Bibelstelle in Epheser 1, Vers 3, wo geschrieben steht, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Aufgrund von dieser Bibelstelle war mir klar, dass in Christus die Fülle liegt, die ich wollte. Und dann regte sich langsam die Zweifel an der Geistestaufe. Aber ich war immer noch praktizierender Pfingstler. Und es ging dann weiter. Wir sind immer mehr abgerückt, lehrmäßig, durch das Bibelstudium von manchen pfingstlichen Praktiken. Wir waren relativ nüchterne Pfingstler. Wir haben zum Beispiel Volkhard Spitzer abgelehnt als schwärmerisch. Genauso Siegfried Müller in Karlsruhe war für uns klar, ist nicht nüchtern. Und dann kam es zum Erlebnis mit einem sehr bekannten Pfingstgegner in Waldmössingen. Das ist eine Gemeinde, wo ich jahrelang hinkam. Es war eine Schwestergemeinde von der Volksmission im Schwarzwald. Und diese Leute hatten sich von der Pfingstbewegung getrennt, haben mich aber als Prediger noch eingeladen, obwohl ich Pfingstler war. Das war, sie sagten, du bist ja nüchtern, obwohl du ein Pfingstler bist. Du darfst kommen. Und dann sagten sie, wir laden den Pfingstgegner ein, so, und jetzt möchten wir sehen, wenn ihr aufeinander trefft, was dann passiert. Ich hatte gar keine Lust, dorthin zu gehen. Dann habe ich gebetet und sagte, Herr Jesus, wenn du willst, dass ich dort wirklich hingehe, dann musst du es mir ganz deutlich zeigen. Dann rief einer der Ältesten dieser Gemeinde an und sagte, du musst unbedingt kommen, dann war es klar. Ich bin hingegangen, wir haben uns dann, ich sag's mal, bekriegt an diesem Abend bis nachts um 12, haben uns die Bibel um die Ohren geschlagen, bildlich. Es kam nichts dabei raus. Der Mann konnte mich lehrmäßig nicht überzeugen. Ich ihn auch nicht. Aber etwas habe ich gemerkt bei dieser Auseinandersetzung. Der Mann war ehrlich. Ich habe es ihm abgespürt, er war ehrlich. Ich wusste, ich will auch ehrlich Gott dienen. Dann war es mir klar, wenn zwei ehrliche Leute aufeinandertreffen und so kriminell, das kann man nicht anders nennen, in der Lehre auseinandergehen. Ich dachte, ich bin unter der Salbung des Heiligen Geistes und er sagte, du bist verführt vom Teufel. Er hat es schöner formuliert, aber das hat er gemeint. Dann war mir klar, dann muss tatsächlich einer von beiden verführt sein, er oder ich. Und dann war für mich nur eine Frage, wer? Und dann begann ich zu Gott zu schreien. Unser Gemeindeleiter sagte noch zu mir, Karl Hermann, ich habe das vor 20 Jahren alles geprüft und das brauchst du doch jetzt nicht wieder tun, und hat mich beruhigt, aber ich konnte nicht mehr anders. Ich habe dann zum Herr Jesus geschrien, Tag und Nacht. Und habe gebetet, habe gesagt, Heiland, zeige mir, was ist die Wahrheit? Ich habe den Gesangbuchvers gebetet. Und fragst du, was ist Wahrheit, weil du im Zweifel bist, so bitte den um Klarheit, der selbst die Wahrheit ist. Ich habe nur noch geschrien. Ich habe dann begonnen, die Bibel zu studieren aufs Neue. Ich habe begonnen, letztendlich Kommentare zu besorgen. Die haben nichts geholfen, sage ich gleich vorab. Aber dann hat der Herr etwas getan. Es war ganz seltsam. Es war, wie wenn man einen Rollladen oder einen Vorhang langsam öffnet. Beim Bibelstudium mit einem Schlag, wie wenn Licht einbricht in einen Raum, sah ich, es war ganz langsame Entwicklung, sah ich plötzlich etwas, dass hier Zusammenhänge sind in der Bibel, die ich nie sah. Und nach kurzer Zeit wusste ich, ich bin verführt. Ich möchte mal ein Beispiel aufzeigen, um hier vom Erlebnisbericht in die biblische Lehre wegzugehen, aufzuzeigen, was der entscheidende Punkt war. Es war die Taufe im Heiligen Geist. Ich galt ja in pfingstlicher Richtung als etabliert. Ich war ein Laienprediger, ich hatte die Geistestaufe, ich redete in Zungen. Ich habe geweissagt, ich hatte sowas Ähnliches sogar wie Gesichte. Ich galt von der Pfingstbewegung her als absolut linientreu. Und das zentrale Erlebnis war auch bei mir die Taufe im Heiligen Geist. Und jetzt begann ich plötzlich nach diesem Erlebnis zu fragen, stimmt es, was ich hier gelehrt habe? Ich habe dann die Bibel studiert und ich fand was ganz Interessantes, dass das Alte Testament den Ausdruck getauft werden im Heiligen Geist nicht kennt. Es gibt hier Verheißungen, die so ähnlich lauten, aber direkt kommt dieser Ausdruck nicht vor. Gut, dann habe ich es zurückgestellt. Dann fand ich in den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, dass das Wort in den Heiligen Geist getauft werden, nicht Geistestaufe, aber getauft werden in den Heiligen Geist, viermal vorkommt. Und zwar in jedem Evangelium einmal. Und zwar immer als Verheißung für die Zukunft. Das heißt, ihr werdet später mit dem Heiligen Geist getauft werden. War mir klar. Also zur Zeit der Evangelien gab es keine Geistestaufe. Dann ging ich hinein in die Lehrbriefe und fand eine ganz interessante Bibelstelle. 1. Korinther 12, Vers 13. Ihr seid alle, das heißt jeder Gläubige, in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, jeder Gläubige ist Geist getauft, vom Grundsatz her. Nämlich, wenn er zum Leib Christi gehört, wenn er wirklich wiedergeboren ist, wenn er echt ist. Jetzt war ich in der Zwickmühle. Die Evangelie sagt, die Geistestaufe geschieht später. Die Briefe sagen, alle Gläubigen sind geistgetauft. Jetzt wusste ich natürlich als Pfingstler, wo die Lehre der Geistestaufe herkam. Aus der Apostelgeschichte. Und ich bin dann hingegangen und habe die Apostelgeschichte Vers für Vers untersucht. Und da stieß ich auf eine Stelle in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werden Zeugen für mich sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Und drei Verse vorher steht, ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Jetzt hatte ich lehrmäßig eine ganz klare Aussage. Das Alte Testament kannte die Geistestaufe nicht. Die vier Evangelien sagten, die Geistestaufe geschieht später. Die Apostelgeschichte Kapitel 1 sagt dasselbe, die Geistestaufe geschieht später. Das heißt, bei Apostelgeschichte 1, Vers 8 war noch kein Mensch auf dieser Erde geistgetauft, vom Lehrbefund der Bibel her. Das war mir klar. Laut den Lehrbriefen ist jeder geistgetauft, der gläubig ist. Jetzt ging ich hinein. Jetzt war ich total erstaunt. Das war etwas Neues für mich, dass hier vier Orte stehen. Jerusalem, Judäa, Samaria und das Ende der Erde. Als überzeugter Gläubiger, der wusste, dass die Bibel inspiriert ist, wusste ich, dass Gott es nicht umsonst hinschreibt. Wenn hier vier Orte stehen, dann haben diese Orte eine Bedeutung. Und da war ich noch erstaunter, als ich feststellte, dass genau an diesen vier Orten die vier Geistestaufen der Apostelgeschichte geschehen. Ich kam zur Apostelgeschichte 2, Jerusalem, und sah, wie hier der Heilige Geist fällt und sah hier Geistestaufe. Aber jetzt untersuchte ich Apostelgeschichte 2 näher. Und hier ist etwas geschehen. Ich sage gern den Ausdruck plötzlich. Damit meine ich nicht, dass es wie eine Offenbarung über mich kam, sondern ich benutze das eher im Sinn von, es ist erstaunlich, dass ich es nicht sah vorher. Und so kam plötzliche Erkenntnis, wo ich völlig erstaunt war, dass ich die Bibelstelle nie gelesen hatte. Galater 4, Vers 4 bis 7. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir das Sohnesrecht empfingen. Weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der schreit: Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und hier ist eine ungeheure Aussage. Ich habe plötzlich erkannt, hier steht ja, dass der Herr Jesus unter das mosaische Gesetz getan war. Das würde ja heißen, die Evangelien sind unter dem mosaischen Gesetz von der Heilsgeschichte her. Das war für mich völlig neu. Und ich wusste aber durch das viele Bibelstudium, dass das mosaische Gesetz vom 3. Mose her Blut fordert. Und bevor kein Blut vergossen wird, konnte keine Erlösung geschehen. Ich habe dann Bibel weiter studiert und erkannte plötzlich etwas. Der Herr Jesus musste laut Schrift nicht nur hier am Kreuz vor Golgatha alle Sünden der Welt auf sich laden, bezahle für die Sünden der Welt, er, der ohne Sünde war, sondern nach mosaischem Gesetz musste Blut vergossen werden, stellvertretend, unendlich kostbares Blut, der von keiner Sünde wusste. Und dann sagt die Bibel im Hebräerbrief, ich habe das nie verstanden vorher, dass der Sohn Gottes die Himmel durchschritten hat und sein kostbares und teures Blut in das himmlische Heiligtum hineingelegt hat. Und da habe ich plötzlich begriffen, was geschah. Erst in dem Moment, als der Herr Jesus von den Toten auferstanden war, als der Herr Jesus in den Himmel zurückging und sein kostbares und teures Blut im himmlischen Heiligtum als Hohepriester gebracht hat und als Opferlamm, in der Sekunde war das mosaische Gesetz absolut von Gott her erfüllt. Römer 10, Vers 4, Christus ist das Ende des Gesetzes. Und in dem Moment empfängt der Herr Jesus die Verheißung des Vaters. Ich habe zum Beispiel nie gelesen in der Bibel, wir sehen es nachher, dass der Heilige Geist erst kommen konnte, Johannes 16, wenn der Herr Jesus im Himmel ist. Habe ich nie gelesen. Ich habe immer überlesen. Und dann wusste ich mit einem Schlag, der Geist der Sohnschaft kommt erst, wenn das mosaische Gesetz erfüllt war. Dann wusste ich, vor Apostelgeschichte 2, Vers 1 konnte zwar ein Mensch gerettet werden. Er konnte bekehrt sein wie die Heiligen des Alten Testaments, aber er konnte nicht wiedergeboren werden. Ich begriff, dass der Geburtstag der Gemeinde bei Apostelgeschichte 2, Vers 1 sein muss. Man sieht es übrigens ganz einfach, wenn man geöffnete Augen hat. Die Apostel werfen in Apostelgeschichte 1 das Los, um einen Mann als Apostel zu wählen. Sie handelt alttestamentlich. In Kapitel 6, kurze Zeit danach, muss wieder ein Mann, sprich eine Gruppe von Männern, gewählt werden. Und es ist etwas geschehen. Bei Apostelgeschichte 2 ist Pfingsten, der Geburtstag der Gemeinde, das Kommen des Heiligen Geistes. Und nachdem der Heilige Geist in ihren Herzen drin ist, haben die Apostel es nicht mehr nötig, das Los zu werfen. War für mich völlig erstaunlich. Sie konnten plötzlich ohne Los, nämlich neutestamentlich, entscheiden, wer geeignet ist, nämlich der, der voll Heiligen Geistes war. Man sieht hier Altes und Neues Testament. Bei Apostelgeschichte 1 Ende ist der Übergang praktisch zu der neuen Heilszeit der Gemeinde. Die Evangelien sind Übergangszeit, Zeitalter des Gesetzes. Jetzt musste ich natürlich den Heiligen Geist studieren. Weil eines ist klar, ich kann das jetzt behaupten, aber die Bibel lehrt hier eigentlich so klar, dass ich immer wieder erstaunt war, warum ich das vorher nicht gesehen hatte. Wo zum Beispiel schattenbildlich die Gemeinde dargestellt wird, in Haggai 2 steht ganz nüchtern und sachlich im 5. Vers: Mein Geist bleibt in eurer Mitte, fürchtet euch nicht. Und ich reiße jetzt nur die Bibelstelle an, sie sind in diesem Manuskript alle enthalten, zum Nachprüfen. Ich begriff dann etwas, das war für mich revolutionär, dass im Alten Testament nur 4 Personengruppen den Heiligen Geist hatten. Ich habe es nie gelesen. Zum Beispiel, dass ein Kind des Volkes Israel, ein normaler Jude, nicht den Heiligen Geist hatte. Sondern der Heilige Geist war in der Mitte Israels, in der Schechina, in der Feuer- und Wolkensäule. Dort war Gott gegenwärtig. Die Feuer- und die Wolkensäule, der Heilige Geist hier dargestellt in dieser Säule, dort war er gegenwärtig in der Stiftshütte. Und dann hattet nur 4 Personengruppen den Heiligen Geist im Herzen. Nämlich der König, Saul, David und so weiter. Der Priester, zum Beispiel aus dem Stamm Levi. Der König, der Priester, der Prophet, zum Beispiel der Prophet Elia. Und die Arbeiter an der Stiftshütte, zum Beispiel Bezalel. Das heißt, im Alten Testament war der Heilige Geist nicht in jedem Gläubigen des Alten Bundes, sondern nur in 4 Personengruppen und in der Stiftshütte. Und der Rest war geheiligt durch den Heiligen Geist, wenn man zum Volk gehörte, durch Beschneidung, durch das Mikwe, das Tauchbad, das Reinigungsbad, das Ritual und das Gesetz hielt, dann war man geheiligt. Im Neuen Testament, laut Galater 4,4, kommt dann der Heilige Geist plötzlich als Geist der Sohnschaft. Und dann habe ich begriffen, hier ist ein Unterschied. Jetzt plötzlich im Neuen Testament, im Neuen Bund, nachdem die Zeit der Gemeinde anbricht, ist der Heilige Geist in jedem Gläubigen des Neuen Bundes. Weil Römerbrief sagt, Kapitel 8, Vers 9, wer den Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und ich las dann Johannes 16, Vers 7, sagt der Herr Jesus, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Also klare Aussage, der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft kommt erst nach der Himmelfahrt, nicht vorher. Und damit war es klar. Pfingsten, Apostelgeschichte 2, ist der Geburtstag der Gemeinde, das Kommen des Heiligen Geistes. Das heißt, die bereits bekehrten Jünger erleben hier ihre Wiedergeburt, ihre Taufe im Heiligen Geist, das ist nämlich selbe.
ihr eingefügt werdet in den Leib Jesu Christi. Hier plötzlich geschieht es, dass die Gemeinde entsteht, der Leib Jesu Christi. Hier geschieht die erste Wiedergeburt. Und dann war ein Punkt klar, die vier Geistestaufen der Pfingstbewegung, davon war mal der erste Punkt, Jerusalem, keine Geistestaufe im pfingstlichen Sinne, sondern eine Wiedergeburt mit Zeichen. Dann kam der nächste Ort, Samaria, Apostelgeschichte 8. Da steht ganz nüchtern drin, sie empfingen den Heiligen Geist nicht. Hat einen heilsgeschichtlichen Hintergrund. Erst als die Apostel die Hände auflegen. Wir kommen morgen, so der Herr will, dazu auf Handauflegung. Handauflegung ist Identifikation. In dem Moment, wie die Apostel sich mit den Samaritern identifizierten, fällt der Heilige Geist und Samaria erlebt die Wiedergeburt. Warum musste Samaria besonders hier den Heiligen Geist empfangen? Die Juden haben nachweislich die Samariter so gehasst, wenn ein Jude auf den Boden spuckte und noch das Wort Samariter sagte, dann war der Höhepunkt der Beleidigung erreicht. Ein Jude zum Beispiel war vollkommener Gegner der Samariter, weil er wusste, dass er Mischvolk war, Vermischung, es war den Juden ein Gräuel. Und hier führt Gott die Samariter durch die Identifikation mit den Aposteln in den Leib Christi ein. Und erst als die Apostel Hände auflegen, fällt der Geist. Und ihr könnt es in Ruhe nachstudieren, vom Gesamtzusammenhang der Bibel her war es klar, die Samariter waren zum Glauben gekommen, aber die Wiedergeburt war nicht ausgelöst, bis die Apostel Hände auflegen. Also war auch Samaria, der zweite Punkt aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, eine Wiedergeburt mit Zeichen. Und dann kam der dritte Punkt, der wichtigste für uns heute Abend. Apostelgeschichte 10, das Haus des Cornelius. Cornelius ist der erste Heide, der gerettet wird. Es gibt zwar einen Proselyten, der Kämmerer aus dem Morgenland, aber er war ein Proselyt und kein echter Heide. Und hier kommt der erste Heide zum Glauben. Cornelius wusste nicht, dass er an den Herrn Jesus Christus glauben sollte. Er wusste nicht, dass der Herr Jesus Christus Vergebung der Sünden gibt. Er wusste nichts vom Heil in Christo. Erst als Petrus ihn belehrt, wenn er den Text ganz langsam lässt, dann fällt der Heilige Geist plötzlich auf diese Leute. Und sie reden in Zungen, werden wieder geboren und Petrus befiehlt sie zu taufen. Das heißt, auch hier kann man ganz genau vom Bibeltext her sehen, ohne Theologie, nur wenn man langsam den Text liest und nichts hineininterpretiert, sondern liest, was wirklich geschrieben steht, dass der Cornelius und sein Haus vorher nicht wiedergeboren waren, ist eindeutig. Jetzt hatte ich ein Problem. Die Evangelien haben mir meine Lehre, nachdem jeder Gläubige eine Geistestaufe erleben muss als zweites Erlebnis, zerstört. Die Lehrbriefe haben dasselbe gemacht. Und meine letzte Hoffnung waren die vier Stellen in der Apostelgeschichte. Und davor waren bereits drei eindeutig als Geistestaufe weg. Es waren Wiedergeburten. Wobei Wiedergeburt und Geistestaufe dasselbe ist, biblisch. Aber ich möchte das zwischendurch sagen, dass ja niemand auf die Idee kommt, dass ich nicht daran glaube, dass man voll Heiligen Geistes sein kann. Das ist was ganz anderes. Aber Geistestaufe ist hier in Apostelgeschichte 2, 8 und 10 eindeutig Wiedergeburt. Und die letzte Stelle, wir haben die immer sehr gern gelesen in der Pfingstbewegung, war Apostelgeschichte 19. Da war die Lehre, guck her, das sind Jünger, sie kennen den Heiligen Geist nicht, Paulus legt die Hände auf und der Geist fällt auf sie. Aber ich wusste zwischenzeitlich, ich muss die Stellen genau lesen. Ich las dann ganz genau den Bibeltext und auf was stieß ich? Sie waren keine Jünger Jesu. Sie waren Jünger des Johannes des Täufers. Paulus fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Das ist genau das, was er im Römerbrief sagt. Wer den Geist nicht hat, der ist nicht sein. Was fragt er ihn dann in letzter Konsequenz? Seid ihr wiedergeboren? Sie sagen, wir wissen nichts von einem Heiligen Geist. Er belehrt sie, legt ihnen die Hände auf und der Geist fällt. Und wiederum eindeutig Wiedergeburt. Damit war klar, das Neue Testament lehrt, dass jeder Gläubige wiedergeboren ist und mit der Wiedergeburt erlebt er die Taufe im Heiligen Geist, die Eingliederung in den Leib Christi. Sagt nichts aus über Geistesfülle, ist ein ganz anderes Thema. Nur erlebt ein Gläubiger, wenn er wiedergeboren wird, wenn er die Taufe im Heiligen Geist erlebt, wenn er in den Leib Christi hineingenommen wird, erlebt er die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das steht in 1. Korinther 12. Da kommt die erste Liebe der Wiedergeborenen, der jungen Gläubigen her. Bloß das nutzt sich ab im Laufe der Zeit. Dann brauche ich wieder eine Hingabe an den Herrn. Das ist eine andere Sache. Aber eines ist ganz klar, von der Bibel her ist jeder gläubige Geist getauft. Das war mir jetzt klar. Und ich sage es ehrlich, manchmal bin ich einfältig. In meiner Einfalt ging ich hin und habe ein Manuskript verfasst. Dann habe ich es in ein Manuskript reingeschrieben, das ist hier auch drin, bloß etwas ausführlicher, und habe es dann noch verbreitet. Ohne zu ahnen, was ich in dieser Pfingstgemeinde, dieser wirklich gemäßigten Pfingstgemeinde, für einen Sturm ausgelöst habe. Und von dieser Stunde an begann der Kampf in dieser Pfingstgemeinde. Ich habe zwischendurch Joel studiert, Joel 3. Ich habe dann mit Erstaunen festgestellt, etwas, das ich nie las vorher, dass im Joel steht, ich will meinen Geist ausgießen. Dass aber in Apostelgeschichte 2, wo die Bibelstelle zitiert wird, steht, ich will von meinem Geist ausgießen. Das heißt, dass die Apostelgeschichte nur eine Teilerfüllung des Joels ist. Und ich sah plötzlich, dass Joel sich absolut an die Juden wendet. Er sagt zu Israel, eure Kinder werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben. Das war für mich völlig neu. Warum eure? Warum Israel? Ich habe dann begriffen, dass Joel nur die Geistesausgießung über Israel zeigt. Und dass zum Beispiel die Geistesausgießung zur Apostelgeschichte 10 mit das Geheimnis der Gemeinde war, wie es in Epheser 3, Vers 5 und folgende geschrieben steht. Das Geheimnis, dass die Juden nicht wussten, dass auch Heiden gerettet werden. Und dass der Heilige Geist ein letztes Mal ausgegossen wird, nämlich am Ende der Tage, wenn nämlich nach der Entrückung der Heilige Geist weg ist und er über Israel ausgegossen wird und das Volk sich an einem Tag bekehrt. War ich baff erstaunt. Und dann habe ich etwas getan. Ich war zwischenzeitlich, ich sage es einmal nur zu, vielleicht 10% Pfingstler. Ich redete noch in Zungen, aber ich habe nicht mehr geweissagt. Ich hatte ein Erlebnis, das war erschütternd. Ich habe festgestellt, wenn ich Bibel studierte, dann hat meine Gabe der Weissagung, des Aufstehens, so spricht der Herr, nicht funktioniert oder nur schlecht funktioniert. Wenn ich aber mich voll hingab diesen Kräften, dieser Weissagung, hatte ich kein Interesse an der Bibel. Dann musste ich eine Entscheidung fällen in meinem Leben, Bibel oder Weissagung. Ich habe mich dann für die Bibel entschieden und von dieser Stunde an trocknete meine sogenannte Gabe aus. Es ging kurze Zeit und diese Geistesgabe war verschwunden, aufgrund des Wortes Gottes. Nur durch eine kleine Willensentscheidung. Ich konnte nicht mehr weissagen. Mein Puls ging nicht mehr in den Hals. Ich habe keine Botschaften mehr bekommen. War vorbei. Und dann habe ich begonnen, aus Verzweiflung die Schriften der Pfingst- und charismatischen Bewegung zu untersuchen. Und als ich das untersucht hatte, dann wusste ich, hier wirkt Satan. Ich habe gewusst, ich weiß es auch heute, viele Leute in der Pfingstbewegung sind wiedergeborene Gotteskinder. Aber sie haben sich an einem Punkt dem Teufel geöffnet. Und die Öffnung geschieht bei der Lehre der Geistestaufe. Sie sind unter Einfluss. Ich war nie besessen in der Pfingstbewegung, aber ich war unter Einfluss dieser Finsternismächte. Und ich habe hier eine kleine Tasche dabei und ich habe in der Tasche einen kleinen Leitsordner. Und in diesem kleinen Leitsordner habe ich den Beweis, dass alles, was ich jetzt erzähle, Wahrheit ist. Ich habe alles dabei. Mich betone, ich werde nichts behaupten hier jetzt in dem Teil, was ich nicht beweisen kann von der Bibel her. Was ich auch nicht beweisen kann von der Praxis her, dass man sieht, so war es tatsächlich. Ich habe Bücher untersucht der Pfingstbewegung und der charismatischen Bewegung und stellte fest, dass diese Frau, diese Agnes Sandford, die die evangelisch-charismatische Bewegung ausgelöst hat, dass diese Frau in ihrem Buch das heilende Licht offen zugibt, dass wenn sie die Kranken heilt, dass die Toten, die Verstorbenen mitarbeiten. Und man nennt es ganz einfach im Volksmund Spiritismus. Ich habe gelesen von Merlin Carruthers, einem Mann, der zu meiner Zeit in der Pfingstbewegung, es war so ein Reißer unter uns jungen Pfingstlern, ein ganz heißes Buch, Ich suchte stets das Abenteuer. In dem Buch erscheint dem Merlin Carruthers der Herr Jesus in einer Vision. Im deutschen Buch, ich habe beide dabei als Kopie, im deutschen Buch steht, er sieht den Herrn Jesus vor sich stehen. Dann lasse ich aber das englische Buch und da steht plötzlich, er sieht den Herrn Jesus vor sich knien. Ich habe dann den Text mir angesehen, meine älteste Tochter ist 15 Jahre alt. Selbst für so ein Mädchen ist es kein Problem, diesen Text vollkommen sauber zu übersetzen. Das heißt, es steht im englischen Text eindeutig, dass der Herr Jesus angeblich in der Vision vor diesem Merlin Carruthers niedergekniet ist. Er legt ihm dann den Kopf auf die Schenkel und sagt, gebrauche du mich, ich will nicht dich gebrauchen. Das ist jetzt frei zitiert. Dann war mir alles klar. Nur einer will, dass der Herr Jesus vor ihm niederkniet, das ist der Teufel. Und der alte Wunsch des Menschen, dass er Gott gebrauchen kann, das nennt man in der Wissenschaft und auch im Volksmund Magie, Zauberei. Dann wusste ich, Merlin Carruthers hatte hier eine Erscheinung des Teufels. Gar keine Frage. Da kommen Bücher von Catherine Kuhlmann. Ich möchte mal sagen, der hohe Priesterin der Pfingstbewegung. Wo Dinge geschehen, wo ein Mensch, der war nicht bekehrt vorher, der war voll Hass gegen Gott. Plötzlich ergreift ihn eine Kraftwelle und der Mann fliegt. Der fliegt wie ein Flugzeug, und zwar durch die Küche. Und zwar mit dem Kopf vorne draußen, ich weiß nicht mehr, zuerst an die Wand oder zuerst an den Kühlschrank, ist ja egal. Aber er fliegt an die Wand, bricht zusammen, die Kraft hebt ihn wieder auf, wirft ihn auf die andere Seite. Dann bricht er zusammen und beginnt in Zungen zu reden. Und sagt plötzlich, preis dem Herrn. Was diese Kraft war, weiß ich nicht, aber jetzt bin ich geheilt. Ich bin dann reingegangen. Dann stieß ich in der Zeitung der charismatischen Bewegung, die kommt vom Charismatischen Zentrum in München, so Hochburg der Charismatiker, stieß ich auf ein Bild. Da soll der Herr Jesus dargestellt werden. Das Bild heißt Christus in Dachau. Das ist der Herr Jesus mit dem Nero-Kreuz auf dem Kopf gekreuzigt, nackt mit Geschlechtsteilen. Und dann spätestens wusste ich, jetzt bin ich am Rand der tiefsten Hölle gelandet. Schlimmeres kann die Hölle nicht mehr ausspucken. Das wurde uns verkauft als Wirkung des Heiligen Geistes. Ich zeigte dieses Bild einem Bruder, der mir sehr lieb ist, unserem Gemeindeleiter. Er wusste auch nichts mehr auf dieses Bild. So ging es fort. Ich könnte jetzt erzählen hin und her von einer Frau, die wie ein Huhn gepiepst hat auf einer Konferenz im Hotel SI. Ich bin dahinter gestanden. Die ist rumgehüpft wie ein Huhn. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe beim Siegfried Müller in Karlsruhe einen Dämon in Zungenrede gehört. Ich werde es nie mehr vergessen. Mir ging es kalte Buckel runter. Von den Erlebnissen her musste ich sagen, was ich von der Bibel schon erkannt hatte, dass hier nicht der Heilige Geist der Dominante ist, dass hier nicht der Heilige Geist in der Hauptsache wirkt, sondern auch ein anderer Geist. Das war mir dann durch die Praxis vollständig klar. Ich sah die falsche Prophezeiung eines Volkhard Spitzers und ich war Pfingstler. Ich habe aber geglaubt, dass wenn ein Falschprophet falsch prophezeit, dass man ihn wegtun muss. Ich habe dann erlebt, wie die großen Pfingstprediger eben diesen Volkhard Spitzer nicht wegtaten, sondern wie sein Charlataneriespiel, wie er die Leute hinters Licht geführt hat, mit falschen Weissagen, wie es gedeckt wurde. Er hatte prophezeit im Olympiastadion, ist 1980, das ist voll mit 80.000 Leuten und dann bricht Erweckung aus. Die Veranstaltung war aber erst 1981, weil er nämlich nicht mieten konnte. Es waren keine 80.000, sondern 15.000. Es brach keine Erweckung aus, sondern es ging weiter im alten pfingstlichen Trott. Falsche Propheten. Dann ist eigentlich was ganz Einfaches passiert, was logisch ist. Ich war innerlich jetzt so abgeschottet von dieser Bewegung, dass ich eigentlich kein Pfingstler mehr war. Und dann kam an einem bestimmten Zeitpunkt der Leiter der Volksmission, ein Bruder, den ich heute noch schätze, der mir viel beigebracht hat, gemeindemäßig, das ich nicht verwerfen kann, der aber genauso unter diesem falschen Geist war und noch ist, wie ich drunter war, wo ich wirklich innerlich drum weine um diesen Mann, ich weine auch um mehr Männer, die dort drin sind, die von Prophetinnen, von Frauen sich vorführen lassen, ihre schreckliche Weise, wo die Dominanz der Prophetinnen gegeben ist, wo Männer sich beugen dem Prophetenwort einer Frau, was ein Gräuel ist von der Bibel her. Die Frau soll hier in dem Fall nicht die Dominanz sein im Hintergrund, sondern soll die biblische Ordnung einhalten. Dieser Mann kam zu mir und sagte, und er war einmal so weit, dass ich dachte, er kippt um, er erkennt es lehrmäßig. Dieser Mann sagte zu mir, Karl Hermann, die Gemeinde wird zerrissen, du musst eine Entscheidung fällen. Ich wusste gar nicht, was er meint in meiner Einfalt. Ich habe 2 Wochen gebraucht, um zu begreifen, dass ich gehen sollte. Ich habe ihn dann beim letzten Gespräch gefragt, hast du gemeint, dass ich die Konsequenz ziehen muss? Sagt er, ja. Aber wir sind nicht im Streit auseinander, wir sind heute noch Freunde. Aber lehrmäßig sind es Welten zwischen uns. Und so entstand in Thalfingen diese Versammlung. Auch keine Brüderversammlung, wie bei euch, sondern eine Versammlung, die versucht, zwar die Brüderrichtung zu gehen, aber trotzdem von der Lehre her, vom Wort Gottes her zu gehen. Es war ein mühsamer Kampf, ein mühsames sich reinigen, ein mühsames Abschotten, ein Weggehen von den pfingstlichen Dingen. Und in der Zeit war für mich die entscheidende Erkenntnis, dass die Bibel Ebenen hat. Ich habe es nie erkannt. Steht im Psalm 137, Vers 9. Nimm die Kinder deiner Feinde und zerschlage ihren Schädel am Felsen, Rache. Steht in Matthäus 5, Vers 44. Wenn dich einer auf die linke Backe schlägt, dein Feind, dann biet ihm auch die rechte Backe dar. Ich brauche kein Theologe zu sein, ich bin Laie. Aber das habe ich begriffen von der Bibel her. Hier ist ein Unterschied in der Schriftteilung. Ich habe inzwischen begriffen, die Apostelgeschichte bei Kapitel 2 ist der Geburtstag der Gemeinde. Vorher wirkt der Heilige Geist anders wie hinterher. Hier ist ein Unterschied von der Wiedergeburt her. Ich habe dann plötzlich begriffen, auch von der Ethik, vom Verhalten her. Ich kann nicht jede Stelle des Alten Testamentes stufenlos nehmen. Das wusste ich jetzt. Weil einmal soll ich das Kind meines Feindes töten, das andere Mal soll ich meine Wange hinhalten. Was gilt jetzt? Ich habe dann festgestellt, dass die Bibel ganz nüchtern unterscheidet zwischen Israel und der Gemeinde. Und dass es Bibelstellen gibt, die sind speziell für Israel, speziell für die Gemeinde. Ich habe festgestellt beim Bibelstudium, dass der Herr Jesus einen orthodoxen Juden, also einen Bibel, in Anführungszeichen, alttestamentlich bibeltreuen Juden, anders anredet wie einen Sünder, wie einen Jünger, der dann zum Glauben kommt. Ich habe festgestellt, zum Beispiel in Matthäus 24, habe ich nie gesehen, ich dachte, Matthäus 24 ist die Endzeit allgemein. Bis ich dann wie ein kleines Kind begann, die Überschriften zu lesen, das war die Erkenntnis. Ich habe die Überschriften gelesen. Wer ist angeredet? Wo steht die Stelle? Im Alten Testament, in der Evangelien, in der Apostelgeschichte, in den Briefen? Wo steht es? Und habe dann festgestellt, Matthäus 24, da heißt es, dass der Jesus sagt, er wird den Tempel zerstören. Also der Tempel wird zerstört werden. Dann frage die Jünger, eine dreifache Frage. Wann wird dies geschehen? Zerstörung des Tempels. Und, zweite Frage, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Dritte Frage, und was ist das Zeichen des Endes der Weltzeit? Also war von der Bibel her klar, in Matthäus 24 sind 3 Zeiten drin. Titus, die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus. Die Entrückung, die Wiederkunft Jesu und das Ende des tausendjährigen Reiches. Jetzt war ich baff erstaunt, als ich den Text genau las, konnte ich sagen, zum Beispiel hier steht, ab Vers 15, wer in Judäa ist, fliehe auf die Berge. Wenn man jetzt die Geschichte kennt, ich las dann Flavius Josephus, jüdische Krieg, dann ist diese Bibelstelle millimetergenau erfüllt worden. Aber die andere eben nicht, weil die noch zukünftig sind. Ich lernte die Bibel zu teilen. Ich lernte zu unterscheiden zwischen Israel und der Gemeinde. Ich lernte zu unterscheiden, dass man heute nicht das Laubhüttenfest feiert, sondern erst im tausendjährigen Reich. Und die entscheidende Erkenntnis für mich war, ich möchte es zeigen noch zum Schluss, und ich hoffe, dass wir morgen auch Gelegenheit haben, die Lehre wirklich systematisch anzufassen, Zeichen und Wunder. In Matthäus 10, da steht was ganz, ganz Einfaches. In Kapitel 10, Vers 5, da kommt der Herr Jesus, nimmt die Apostel und gibt den Missionsbefehl, der lautet: Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Begebet euch nicht auf die Straße der Heiden. Das ist wichtig. Nicht zu den Heiden. Geht auch in keine Stadt der Samariter, sondern geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist jetzt ein spezieller Missionsbefehl. Nicht die Heiden, das sind wir, nicht die Samariter, sondern Israel. Jetzt heißt hier, geht hin, predigt und sprechet, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilet Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Hier sagt er, geh hin zu Israel. Sag ihnen nicht, das Heil ist da, das Reich Gottes, sondern es kommt erst. Und dann tut Zeichen und Wunder bei Israel. Im selben Buch steht in Matthäus 28 ein zweiter Missionsbefehl. Habe ich nie gelesen in der Weise. Da heißt es, bekannte Missionsbefehl, geht hin und macht zu Jüngern alle Heiden. Genau der gegenteilige Befehl. Einmal heißt es, geh hin zu Israel, dann tut Zeichen und Wunder und sag ihnen lediglich, das Heil ist nahe. Zweiter Befehl, jetzt geh hin und mache zu Jüngern alle Heiden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das sind einmal zwei große Grundbefehle. Das heißt, missioniere Israel mit Zeichen und Wunder. Missioniere aber die Heide mit Evangelisation, Taufe, Lehre. Und ich habe gelernt, wenn der Herr drüber schreibt Heiden, dann meint er Heiden. Wenn er drüber schreibt Israel, dann meint er Israel. Markus 16, das war dann die Stelle, die immer kommt, wo dann die Brüder sagen, ja, kommen. Aber in Markus 16 steht, die Zeichen geschehen. Ich bin dankbar für Markus 16. Das ist eine meiner Hauptwaffen gegen die Pfingstbewegung. Markus 16. Das ist nicht der Text, der die Pfingstbewegung stützt. Das ist der Text, der das Zungenreden der Pfingstbewegung absolut demaskiert. Ich bin unendlich dankbar für Markus 16. Da heißt zum Beispiel, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ich hatte gelernt, lies die Überschrift. Hier steht, geh hin in die ganze Welt. Die ganze Welt ist Israel und die Gemeinde zusammen. Aus dem Grund tauchen die Zeichen sofort wieder auf. Kommen die Heide allein, sind die Zeichen weg. Kommt Israel dazu, sind die Zeichen da. 1. Korinther 1, 21. Israel will Zeichen. Und dann lernte ich, es gibt Zeichen des Messias. Ich habe das nicht gewusst, dass der Herr Jesus als der Messias besondere Zeichen hatte. Ich weiß das als zweite Information vom Judenchristen. Zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass der Messias Israels einem Blindgeborenen die Augen öffnen konnte. Ich habe nicht gewusst, dass seit der Fertigstellung der 5 Bücher Mose nie mehr ein Jude von Aussatz geheilt wurde. Und ich habe nicht gewusst, dass Israel zu der damaligen Zeit erwartete, wenn der Messias kommt, dann wird er diese Zeichen und Wunder tun. Und das dritte Zeichen des Messias war, dass er einem stummen und besessenen Mann den Dämon austreibt. Weil nach jüdischem Ritus musste man den Dämon fragen, wie heißt du? Und aufgrund seines Namens wurde der Dämon ausgetrieben. Wenn aber der gar nicht reden kann, konnte ein jüdischer Rabbi den Dämon nicht austreiben. Und jetzt wusste Israel voll Spannung. Wenn ein Mann auftritt, der einem Blindgeborenen die Augen öffnet, der einem stummen, besessenen den Dämon austreibt und der einen Aussätzigen heilt, dann ist es der Messias. Und ich bin dann total fasziniert gewesen, was in der Bibel steht. Wie beginnt der Herr Jesus in Matthäus 8 seinen Heilungsdienst? Mit der Reinigung des Aussätzigen, mit dem messianischen Zeichen. Und zweiter Block, die Apostel, Paulus sagt, 2. Korinther 12, 12, die Zeichen des Apostels sind, Doppelpunkt. Ich habe dann lernen müssen, dass es zwei spezielle Arten von Zeichen gibt, nämlich für den Messias, diese drei große Wunder, und für die Apostel. Und ich habe auch gelernt, dass in der Bibel der Ausdruck Sohn David das Zeichen des Messias ist, war der Titel. Und immer, und das ist hochinteressant, wenn der Herr Jesus, zum Beispiel in Matthäus 12, solch ein messianisches Wunder tut, dann schreit das Volk entweder, sowas wurde überhaupt noch nie erlebt auf der Welt oder in Israel, oder sie rufen, ist dieser nicht der Sohn Davids, der Messias? Sie zeigen also an, das Volk, dass sie das Zeichenhafte des Messiasdienstes Jesu verstehen. Das kam für mich natürlich ein Problem. Ich habe die Zeichen und Wunder gesehen. Bloß ich sage es ganz ehrlich, ich habe selbst als Pfingstler nicht dran geglaubt. Ich habe Dr. Paul Jungiche, der größte Pfingstprediger, den es auf der Welt gibt, gesehen. Er hat mich nicht überzeugt. Ich hatte schlechtes Gewissen deswegen. Aber der Mann hat mich nicht überzeugt. Ich habe viel Unfug gesehen. Ich habe aber auch Kraftwirkungen gesehen, die wirklich da waren. Für mich war jetzt eine Frage, wenn wirklich der Herr Jesus diese Zeichen hatte, und die Apostel hatten sie, haben wir sie auch? Das ist die Frage. Dabei möchte ich betonen, ich glaube von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus Wunder tun kann, wenn er will. Er kann Kranke heilen, ist überhaupt kein Problem. Er kann Zeichen und Wunder tun, wenn er will. Aber die Frage ist eine völlig andere. Gibt es die flächendeckenden Zeichen des Messias und der Apostel auch heute noch? Dass in dem Moment, wie bei Bondke, plötzlich überall Zeichen und Wunder geschehen, flächendeckend. Jetzt sagt Hebräer 2, Vers 3. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil versäumen, welches zuerst durch den Herrn gepredigt wurde und dann von denen, die ihn gehört hatten? Jetzt, wenn man ganz kindlich die Überschrift liest, dann sind hier zwei Personengruppen genannt. Der Herr Jesus selber und die Augen- und Ohrenzeugen, das heißt die Leute der Apostelzeit, wo die Apostel da waren. Wieder die zwei Gruppen mit den Zeichen. Und jetzt sagt er etwas. Gott gab, nicht Gott gibt, Gott gab sein Zeugnis dazu, nämlich zum Messias und zu den Aposteln, mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Das heißt, ganz einfach, die Apostel hatten extra Zeichen, der Herr Jesus hatte extra Zeichen und die Bibel lehrt, nach der Zeit der Apostel hören die zwei Gruppen von Zeichen auf. Jetzt habe ich die Bibel durchstudiert, bin ich auf etwas Erschütterndes gestoßen. Die drei Worte heißen Terra, Dynamis und Semaion. Drei griechische Worte. Und ab diesem Hebräerbrief, ab dieser Stelle, tauchen diese drei Worte vor allem in den Endzeitreden Jesu auf und auch in der Offenbarung. Und diese drei Worte werden in der Endzeit nur noch, Regel ohne Ausnahme, als Verführung genannt. Dann sagt der Herr Jesus, sie werden Zeichen, Wunder und Kräfte haben in Matthäus 24. Wobei manchmal zwei Ausdrücke genannt werden, manchmal alle drei zusammen, ist unterschiedlich. Dann kommt 2. Thessalonicher 2 ab Vers 9 und sagt, eine Zeichenbewegung wird in der Endzeit dem Antichristen den Weg bereiten. Und auch leicht zu merken, Offenbarung 13, 13 sagt, der falsche Prophet wird durch die falschen Zeichen und Wunder dem Antichristen die ganze Welt zuführen. Und dann war für mich alles klar. Das heißt, die Bibel lehrt ganz nüchtern jetzt über Zeichen und Wunder. Die Apostel hatten die Zeichen, der Herr Jesus hatte die Zeichen. Diese zwei Gruppen von Zeichen hören laut Hebräer 2, 3 und 4 mit der Zeit der Apostel auf. Nur die zwei Gruppen hatten die Zeichen. Und dann sagt die Bibel nichts. Wenn sie nichts sagt, sagt sie auch etwas. Sie sagt aber, für die Endzeit, und ich denke, wir sind uns einig, seit der Staat Israel, hier ist der Feigenbaum blüht, 1948, beginnt die nähere Endzeit. Jetzt sagt die Bibel ganz nüchtern, mit dem Beginn der Endzeit tauchen dieselben Zeichen, die drei gleiche Worte, als Fälschung auf. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Flut der Zeichen und Wunder wie ein Dammbruch. Vor allem 1966, als die Zeit der Heiden zu Ende geht, als Jerusalem zurückerobert wird vor Israel, dann wird die katholisch-charismatische Bewegung geboren, dann wird die Satanskirche von Anton LaVey geboren, dann sind die Studentenaufstände in Deutschland, dann beginnt die sexuelle Revolution, dann kommt die Hippiewelle, alles 66, wo der zweite Schub der Endzeit beginnt und dann bricht der charismatische Aufbruch über diese Welt herein. Und als ich soweit war, ich mich nochmals bitte, wenn Sie jemand das erste Mal hört, das ist oft schockierend, dass er es nochmals nachstudiert. Aber etwas war mir dann klar, du bist kein Gesalbter des Herrn gewesen, sondern du bist der großen Verführung der Endzeit aufgesessen. Der Teufel hat dich verführt. Es gab für mich dann nur noch eines zu tun, Buße zu tun. Reinigung durch Jesu Blut. Und das Herrliche war, das ist eigentlich die Frohheit, die Botschaft auch, ist so immer Verführungsbereich. Durch das Blut Jesu Christi durfte ich vollständig frei werden von diesen Kräften und Zeichen und Wundern. Und ich möchte es morgen zeigen, ich habe dann was kennengelernt, das mir noch wichtiger ist. Ich habe die wirkliche Fülle des Heiligen Geistes kennenlernen dürfen. Und als ich das erkannte, dann war es, wie man mir eine neue Bibel geschenkt hätte. Plötzlich hatte ich erkannt von der Schrift her, es war die Gnade des Herrn, wo die wirkliche Fülle des Geistes ist. Dann habe ich begonnen, so die ersten Schritte zu tun in der Richtung. Mit einem Schlag brach die echte Fülle auf. Und ich wusste dann auch, was es heißt, voll Heiligen Geistes zu sein, nämlich echt. Aber dem Punkt möchte ich zum Schluss von dem Zeugnis eigentlich auch und von diesen Bibelstellen einfach noch etwas ganz klar sagen, bevor wir morgen dann, so Gott will, zu diesen Einzellehren gehen. Ich habe die Kraft der Pfingstler kennengelernt und ich habe die Kraft Jesu kennengelernt. Die Kraft, wie sie die Bibel beschreibt. Ich kann nur eines bezeugen, nie mehr zurück. Kein Vergleich. Ich bin dem Herrn unendlich dankbar, dass ich herauskommen durfte aus diesen falschen Zeichen, Wundern und Gabenkräften und habe wirklich ein Herz für manche dieser Leute voll Mitleid, wo ich sagen muss, mir blutet das Herz, wenn ich sehe, dass sie drin hängen und nicht rauskommen. Und es war bloß Gnade, dass ich heute hier stehe. Es könnte ja sein, ich würde auf einer Kanzel einer Pfingstgemeinde stehen. Hier möchte ich einfach dem Herrn auch die Ehre geben und auch meinen Dank zum Ausdruck bringen, dass ich, wie dankbar ich bin, dass der Herr mir die Gnade gab, rauszukommen. Das ist eine unendliche Gnade. Ich möchte nur beten zum Schluss. Und Herr Jesus, von ganzem Herzen möchte ich dir danken, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass dein Heiliger Geist uns in alle Wahrheit, nämlich in die Tiefe dieses Wortes hineinführt, dass du mir die Augen geöffnet hast durch dein Wort. Ich bin so dankbar, dass ich herauskommen durfte und habe nur eine Bitte, dass du uns Gnade gibst, dein Wort zu verstehen, letzter Tiefe und frei von jeder Verführung des Teufels, dir, dem Lamme, zu folgen, wohin du gehst, sei es durch Freude oder durch Leid. Aber eines bitte ich, Heiland, gib uns Gnade in der Fülle deines Heiligen Geistes, dir, dem Lamme, nachzufolgen. Und dafür danke ich dir. Amen.